Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, wa?
Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit?
E2N Insights, der Podcast.
Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich Guten rauszufischen.
Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. Richtig gut.
E2N Insights, der Podcast.
Ja, moin, ich bin der Benni. Ursprünglich komme ich aus dem Schwarzwald, bin also ein Schwarzwälder Bub, lebe aber schon seit vielen, vielen Jahren in Berlin. Habe im Schwarzwald damals meine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und dann einfach viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Zuletzt in der Sternegastronomie als Restaurantleiter und Sommelier. Und habe in dieser Zeit viel für mich gelernt, wie man mit Gästen umgeht, wie man mit Gästebedürfnissen umgeht, wie man Teams formt, aufbaut und auch motiviert und einfach auch, wie die Branche funktioniert. Und heute bin ich da mit der Juliane.
Genau, ich bin Juliane. Benni und ich sind heute im Namen von Proud to Kellner hier. Ganz kurz zu mir, ich bin gelernte Restaurantfachfrau und Kellnerin seit, neben dem Studium Kellnern seit fast 20 Jahren. Bin damals für die Ausbildung nach Berlin gekommen und habe die letzten Jahre dort gearbeitet. Benni gemeinsam die Initiative Proud to Kellner gegründet. Eine Initiative, mit der wir uns für die Wertschätzung des Berufs einsetzen und die Branche fördern wollen, den Nachwuchs in die Branche bringen wollen. Und
Ich bin Alexander, seit über 8 Jahren Teil der E2N-Familie, kümmere mich um das Partnermanagement und schaue, dass wir sinnvolle Beziehungen für unsere Kundinnen schaffen. Und heute freue ich mich besonders, Benni und Juliane begrüßen zu dürfen, um auch über das Thema Mitarbeitende in der Gastronomie zu sprechen und welche Herausforderungen und welche Lösungen und Möglichkeiten es gibt.
Mein Name ist Raphael und ich bin der Podcast-Host von E2N Insights, der Podcast. Zusammen mit meinen wundervollen Gästen spreche ich heute über die Gastronomie. Wir sprechen über Eigenarten der Branche, über Licht- und Schattenseiten des Berufs, wie er sich verändert hat, ob da gerade ein Generationswechsel stattfindet und aber auch über die Jugend und vor allen Dingen auch über die Jugendförderung. Wir gehen also diesen Fragen und Themen und noch vielen weiteren auf den Grund. Und ich würde aber sagen, bevor ich jetzt einfach weiter darüber spreche, was wir in der Folge behandeln wollen, hören wir uns doch einfach direkt an, was unsere ExpertInnen dazu zu sagen haben. Los geht's! Proud to Kellner und E2N. Woher kennt ihr euch eigentlich und wie kam es zur Zusammenarbeit?
Die Wege von Juliane und mir haben sich schon vor Proud to Kellner gekreuzt, als ich noch im Vertrieb gearbeitet habe und die liebe Juliane Restaurantleiterin im Nobelhader Schmutzig war, hatte sie das Pech, mit mir sich auseinandersetzen zu müssen. Und da haben wir uns kennengelernt. Da habe ich sie und das Nobelhader Schmutzig damals schätzen gelernt. Und daher kennen wir uns. Und als Mitgründerin von Proud to Kellner und sind wir dann eben so ein bisschen in die Gespräche gekommen. Und ich selber bin auch ganz großer Fan von dem, was sie tun. Und das ist auch der Grund, warum ich sie auch hier eingeladen habe.
Ja, genau. Der Alex hat eigentlich schon so ziemlich viel gesagt. Ich war total begeistert von E2N oder eigentlich von Alex, als er uns das System vorgestellt hat, er uns ongeboardet hat. Und wir sind halt einfach immer im Kontakt gewesen und mit Proud to Kellner sind wir immer auf der Suche nach starken Partnern, nach Unterstützenden, damit sie uns nach vorne treiben oder wir uns gegenseitig nach vorne treiben können. Und ich habe Alex letztes Jahr im Sommer einfach gefragt, ob wir in irgendeiner Weise gemeinsam was erreichen können. Und jetzt sind wir auf dem besten Weg dahin, würde ich sagen.
Ja, genau. Und ich finde, diese Partnerschaft, die hat schon sehr gut begonnen, weil wir einfach schon sehr viele tolle Gespräche hatten und wir uns gut ausgetauscht haben und wir im Endeffekt alle in die gleiche Richtung denken, weil wir wollen die Branche verändern, positiv verändern. Wir wollen der Branche was Gutes tun. Und ich denke, wenn man da gemeinsam an Strängen zieht, dann kann man immer mehr erreichen. Und deswegen finde ich diese Partnerschaft, die wir jetzt noch relativ neu zusammen haben, jetzt schon sehr fruchtbar. Und ich glaube, dass wir noch sehr viel zusammen in der Zukunft erreichen werden.
Ausbildung und Arbeit in der Gastronomie bzw. im Servicebereich. Was könnt ihr mir darüber erzählen?
Ich habe mir zu dem Thema auf jeden Fall eine Erinnerung gemacht. Und zwar, warum redet sich die Branche immer selbst so schlecht? Das ist etwas, was mir auf einer Veranstaltung vor 2 Jahren begegnet ist. Und ich finde tatsächlich ist das, glaube ich, eine unserer größten Schwächen, die wir haben, dass wir uns so viel beschweren und so viel darüber ärgern, was alles schlecht läuft, aber so wenig darüber reden, was eigentlich alles so richtig cool ist. Ich habe jetzt gerade erst Anfang des Jahres die Branche mehr oder weniger gewechselt und habe jetzt einen Job, in dem ich 9-to-5 arbeite, von Montag bis Freitag. Hat ganz viele Vorteile, aber mir fehlt auch relativ viel. Mir fehlt mein freier Vormittag, an dem die Geschäfte leer sind, an dem ich einfach so zum Arzt gehen kann, ohne dass ich mir dafür eine freie Stunde auf der Arbeit nehmen muss, dass ich morgens an irgendeinen See fahren kann und dort ganz alleine liege. Und manchmal fehlt mir auch, dass ich frei habe, wenn alle anderen auch frei haben.
Ich finde den Gedanken super spannend, den du hast, Juliane, weil du hast natürlich vollkommen recht und ich habe nie in der Form darüber nachgedacht, dass natürlich sehr viel die Branche sich auch selbst schlecht redet. Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung zu einer Hälfte bestätigen, nämlich die, die alles so machen möchten wie vor 20 Jahren und am besten keine Veränderung und am besten bleibt das alles so, wie es hier ist. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch VorreiterInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, jetzt aus unserer Warte mit der Digitalisierung, die wirklich auch ein bisschen was erreichen möchten und da auch einfach zeigen, wie es gut laufen kann und wie es auch gehen kann. Und ich finde, das sind solche Unternehmen, die einfach als Beispiel dafür dienen, wie die Branche auch sich entwickeln sollte und weitergehen sollte. Aber es gibt natürlich auch gefühlt zumindest genauso viele, die wirklich sagen, auch alles ist super schlecht und beschweren sich permanent, statt tatsächlich vielleicht auch irgendwas zu ändern. Also spannender Gedanke und ich gebe dir da zum Teil auch vollkommen recht aus eigener Erfahrung.
Ja, grundlegend sehe ich das auch ein bisschen so wie du, Alex, dass die Branche, wenn man so vielleicht so, ich bin seit 20 Jahren knapp in der Branche, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, dass die Branche teilweise ein bisschen, ich sag mal auf gut Deutsch, hängen geblieben ist in der Zeit. So manchmal denkt man, oh Mensch, dieser Betrieb, der ist noch irgendwie 90er-Style. Das sind so vielleicht so die, auch die negativen Besonderheiten, weil sich die Branche manchmal auch wirklich schwer tut, sich, ich sag mal, Neuheiten oder Neuigkeiten zu öffnen. Also nicht nur Thema Digitalisierung, ich sag mal prinzipiell Personalführung, finde ich. Da gab es noch sehr, sehr viel Potenzial zur Verbesserung. Ich finde, da ist gerade eine Transformation da, aber noch nicht flächendeckend. Das ist, wenn man es als Besonderheit nennen möchte, vielleicht so eine negative Besonderheit, weil sich dadurch die Branche auch ein bisschen negativ auszeichnet, leider, wodurch vielleicht auch dieser Personalmangel ein Stück weit auch herkommt, aber wo auch negativ da auch mal positiv, weil ich finde, das Tolle ist halt auch, man kann auch, die Einstiegshürde ist halt sehr, sehr gering. Das heißt, man natürlich am Anfang ist die Branche will einfach kellnern, man bringt vielleicht einen Teller von A nach B, man bringt ein Tablett mit Getränken von A nach B im Biergarten oder sonst wo. Aber oftmals ist es ja der Einstieg für viele Menschen, die dann auch langfristig oder ein Leben lang in der Branche bleiben. Die vielleicht einfach mal nebenher während der Schulzeit gekellnert haben und einfach gemerkt haben, Mensch, das ist so ein toller Beruf, ich habe da richtig Lust drauf, im Team zu arbeiten, mit Gästen zu arbeiten, diese täglichen Herausforderungen zu meistern. Man ist ja im ständigen Trouble mit sich selbst. Wie kriege ich den Tag irgendwie erfolgreich gebacken, indem man die Gäste glücklich macht? Und einfach diese Einstiegshürde, finde ich, die ist so gering oder so niedrig im positiven Sinne, dass dann auch viele Leute, die einfach nur nebenher gekellnert haben, am Schluss hängen bleiben und viele, viele Jahre erfolgreich in der Gastronomie arbeiten.
Ich finde ja auch das Schöne eigentlich, also ich selber habe ja nach dem Abi, während der Studienzeit und auch danach ja auch in der Gastronomie gearbeitet und ich habe es einfach geliebt, wenn man, also ich habe sehr gerne Cocktails gemacht und wenn die Leute das trinken und das lecker ist und man einfach merkt, man macht da den Leuten einfach ein schönes Erlebnis mit dem, was man produziert und das kann ich vollkommen bestätigen. Wer beinahe wahrscheinlich auch hängen geblieben, weil ich mich mit einem Kollegen überlegt hatte, selbstständig zu machen. Das war ein Jahr vor Corona. Besser war es, dass wir es nicht gemacht haben, ehrlicherweise. Aber ich kann das schon verstehen. Ich hätte da tatsächlich noch eine Frage an euch, wenn ich jetzt gerade so zwei tolle Expertinnen hier habe. Warum glaubt ihr denn, dass immer noch so viele Betriebe sich schlecht reden? Also warum sehen die diese Chancen nicht, die es gibt? Warum ist man so, ich weiß jetzt keinen besseren Begriff, so engstirnig und nicht offen für neue Dinge? Warum gibt es noch so viele Leute, die sagen, wir machen das schon immer so und es bleibt auch so? Was ist denn da so eure Meinung? Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ich hätte dazu jetzt nur so eine spontane Theorie. Also der Beruf des Kellners ist ja einer der ältesten Berufe auf der Welt. Das heißt, er hat ultra tiefe Wurzeln. Er hat ganz, ganz viele teilweise Regeln oder Traditionen oder Abläufe, die schon immer so waren, an die man sich gehalten hat, die sich auch über die Jahre immer wieder auch bewährt haben. Ich selber bin ein großer Fan von diesen Abläufen, die man schafft, weil man dadurch auch einfach eine schöne Routine reinbekommt. Und diese Routine braucht man auch, um gegen die unterschiedlichen Situationen, die man im Restaurant hat, bestehen zu können. Und ich glaube, dass es deswegen was ist, was einen so ein bisschen starr werden lässt manchmal. Also ich habe das selber erfahren. Ich war 7 Jahre im Nobelhartenschmutzig und habe versucht, immer mich weiterzuentwickeln und habe das meiner Meinung nach auch ganz gut geschafft. Nichtsdestotrotz habe ich mich auch manchmal dabei erwischt zu sagen, wir machen das aber schon immer so. Und ich glaube, das ist was, wo man versuchen muss, sich bisschen aus der Position zu nehmen, zu reflektieren und zu schauen, was kann man ändern. Und gerade in der Stadt ist man vielleicht nochmal in der Rolle, dass man da nochmal andere Möglichkeiten hat. Wenn ich an Gastronomie auf dem Land denke, ist es natürlich auch nochmal schwieriger, Digitalisierung zu etablieren, weil vielleicht der Wirt oder die Wirtin auch schon viel älter sind und mit solchen Tools auch gar nicht mehr umgehen können. Die Frage ist auch, ist die Internetverbindung überhaupt stabil genug, um ein Reservierungssystem aufrechtzuerhalten? Und wenn der Nachwuchs nicht da ist, der genau das auch in solche Betriebe mit reinbringen kann, dann ist der Fortschritt da sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass auch der fehlende Nachwuchs mit dazu beiträgt, dass die Digitalisierung teilweise nicht ankommt.
Ich denke, du hast es auch ganz gut gesagt. Es ist menschlich, es menschelt in der Branche. Und das bedeutet einfach, der Mensch möchte auch gerne sich seine Tradition behalten oder seine Abläufe. Ne? Man kennt es ja, man kennt seine technischen Abläufe und möchte die auch behalten, weil die auch funktionieren. Und es gibt halt solche und solche Menschen. Manche tun sich schwerer auch mit Veränderungen und sagen einfach, Mensch, das war schon immer gut, es hat so funktioniert. Sehen aber vielleicht nicht, dass die Welt sich weiterdreht, nur halt nicht in ihren eigenen vier Wänden. Und auf der anderen Seite ist halt auch das Thema Reflexion, schafft auch nicht jeder. Das ist halt auch, die einen können sich besser reflektieren, die anderen können sich weniger gut reflektieren. Und ich denke, wenn man etwas ändern will, muss man sich reflektieren. Und wenn man das halt nicht so gut kann, was auch normal ist, nicht jeder kann sich, wie gesagt, gut reflektieren, dann tut man sich einfach auch mit Veränderungen schwer.
Was ich tatsächlich, also das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich flächendeckend auch der Realität, ob die Realität widerspiegelt, aber dadurch, dass man natürlich so viele Tage auch so viel arbeitet und gerade diese Betriebe, so wie du, Juliane, gesagt hast, auf dem Land, da arbeitet man ja teilweise eher so als Familienbetrieb, da arbeitet die Frau, die Tochter hilft noch aushilfsweise, der Sohn, die Schwiegermutter, was auch immer, und wenn ich da jetzt irgendwie 14, 15 Stunden als Chef in der Küche stehe, habe ich dann überhaupt noch die Kapazität, also sowohl körperlich als auch mental, mich selbst zu reflektieren oder mich auch mit den Themen zu beschäftigen? Ich glaube, dass da einfach auch irgendwann die Luft auch raus ist, auch wenn es natürlich super wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und wahrscheinlich auch die Änderung, sei es jetzt auf ein digitales Reservierungsbuch statt auf das tatsächlich schriftliche Reservierungsbuch zu verzichten, einen super Mehrwert generiert, aber die diese Hürde gar nicht schaffen, das zu ändern, weil sie einfach, weiß nicht, vielleicht auch ausgelaugt sind. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also
manche Menschen haben aber, glaube ich, auch Angst davor, dass ihnen ihre eigene Bedeutung weggenommen wird. Also wenn das Reservierungsbuch ersetzt wird durch ein Reservierungssystem, dann muss man selber den Stift nicht mehr schwingen, den Dienstplan vielleicht nicht mehr schreiben und dann hat man das Gefühl, dass man ersetzbar ist. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was der Mensch im Allgemeinen nicht so gerne hat und erst recht nicht von einer Maschine oder einem System. Ja.
Ja, das ist ja tatsächlich auch so bei uns. Man merkt es auch manchmal. Ich finde halt absolut unberechtigter Gedanke, aber mit Sicherheit nachvollziehbar, dass der eigene Job quasi oder die eigene Arbeitskraft dann nichtig ist im Unternehmen. Aber ich kann auch aus Erfahrung.
Das System muss ja trotzdem kontrolliert und gesteuert werden.
Richtig. Oder eben, ich kann die Arbeitszeit sinnvoll investieren und halt nicht, wenn man kurz, weil das ja vorhin nicht gemacht habe, bei E2N, ich muss nicht am Ende des Monats die Zuschläge händisch ausrechnen. Dafür habe ich ja so ein System und der halbe Tag oder Tag, je nach Betriebsgröße, den ich mir dadurch spare, kann ich in die Weiterentwicklung des Unternehmens oder der Unternehmenskultur stecken. Und die sich diesen Schritt trauen, zumindest auch meine Erfahrung noch aus dem Vertrieb, hat man aber relativ schnell gemerkt, wie erleichternd das auch ist, wie frei man auch ist, im Kopf neue Wege zu gehen und neue Wege sich zu überlegen oder auch einfach retroperspektivisch zu überlegen, okay, was habe ich vielleicht nicht so gut gemacht, was kann man in Zukunft machen? Also ich finde das sehr, sehr, sehr spannend.
Meint ihr, es gibt gerade eine Art von Zeitenwende in der Gastronomie?
Ich glaube, dass einfach auch die aktuelle Zeit ein Stück weit mit reinspielt. Auch nur mal zu dem Thema, was du vorhin sagtest, Alex, Familienbetrieb und weiß ich, man arbeitet 12 oder 14 Stunden täglich. Man hat vielleicht auch gar nicht die Ressourcen, sich selber zu hinterfragen und zu überlegen, Mensch, wo können wir überhaupt ansetzen, weil man vielleicht so betriebsblind ist oder einfach so in seinem täglichen Hamsterrad drin ist, dass man gar nicht mehr merkt, wie man sich um sich selbst dreht und in so einer Negativspirale ist und einfach nur versucht, den täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten mit den gewohnten Abläufen, die man nicht ändern möchte, weil diese gewohnten Abläufe auch funktionieren. Die haben schon immer funktioniert. Und natürlich, wenn man gewohnte Abläufe ändert, ändert man ein ganzes System, was eh gerade schon labil ist, weil man Personalmangel hat und so weiter und so fort. Das heißt, es ist natürlich, man hat Angst, vielleicht einfach eine Lawine loszutreten, um dieses vielleicht auch etwas aktuell fragile System, Familienbetrieb, was dann vielleicht gar nicht mehr funktioniert.
Ich stelle mir da immer die Frage, was, also ich betrachte das jetzt natürlich aus der Perspektive des Softwareanbieters, weil grundsätzlich digitale Tools helfen ja solchen Unternehmen.
Total, ja.
Prozesse erstmal vielleicht vorher zu automatisieren, zu standardisieren und dann zu automatisieren, auch mit einer digitalen Lösung. Aber ich frage mich, wie ist denn also eure Meinung, wie kann man, also wie verstehen diese Personen, dass sie was ändern müssen? Weil oftmals hatte ich die Erfahrung, man macht es so lange mit dem gewohnten System, bis es irgendwann also wirklich sehr schnell runtergeht. Gibt's da irgendwie, also ich frage mich persönlich auch immer so, wie kann man das den Leuten irgendwie so nahe bringen, dass sie sich wirklich versuchen, darüber nachzudenken, mal was zu ändern in den gewissen Betriebsabläufen, um einfach für sich auch einfach die Zeit zu schaffen und auch da vielleicht eine Quality Time zu schaffen, damit ich eben nicht nach der 12-Stunden-Schicht irgendwie noch 2 Stunden Dienstplan schreiben muss, sondern das vielleicht in 15 Minuten erledige und die 1:45 dann vielleicht wirklich als Quality Time vielleicht auch zu Hause habe. Ich weiß, ich tue mir da immer so schwer, das ist so eine Frage, die ich mir immer stelle. Ich weiß nicht, wie da eure Gedanken dazu sind.
Also ich glaube, vielleicht muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die überzeugt ist von einem neuen System, einfach so lange mit dem Chef, Inhaberin, wie auch immer, sprechen und vielleicht auch einfach da hartnäckig bleiben, geduldig bleiben, versuchen, sich da durchzusetzen, vielleicht versuchen, das an irgendeinem Beispiel auch zu zeigen. Also im Nobel hart und schmutzig war auch nicht jede Veränderung immer einfach. Aber wenn man dann losgeht und sagt, dass Kollege XY im anderen Restaurant vielleicht mit einem gewissen System schon auch arbeitet oder eine neue Sache eingeführt hat im Restaurant, die sich sehr bewährt hat, dann bin ich da immer sehr, sehr hartnäckig und geduldig geblieben und habe manchmal auch Dinge einfach gemacht. Natürlich war ich in der Situation, dass ich es machen konnte als Restaurantleiterin, aber ich würde da jedem Mut zu sprechen, bei solchen Dingen manchmal einfach dran zu bleiben.
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, man muss einfach auch die Zeit auch haben oder die Energie, das Hamsterrad mal kurz anzuhalten und denjenigen aus dem Hamsterrad rauszubringen. Und was ich immer versucht habe, wenn ich in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, etwas Neues reinzubringen, ein neues System oder eine neue Idee, habe ich immer versucht, einen Kompromiss zu finden, habe gesagt, okay, lass uns das ein Vierteljahr ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist gut, machen wir weiter. Wenn es nicht funktioniert, bin ich auch mit fein. Dann hat es eben nicht funktioniert, dann gehen wir zurück zum alten System. Aber ich habe immer versucht, dass ich die Chance bekomme, etwas Neues auszuprobieren zu dürfen. So dass aber beide nach einem Vierteljahr die Möglichkeit hatten, den Daumen nach oben und den Daumen nach unten zu geben.
Ja, ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, also so vom Gefühl her, also die Bedürfnisse von Mitarbeitenden heutzutage haben sich ja auch gewandelt. Ich war auf einer Veranstaltung und habe ich mittlerweile einen Kunden kennengelernt, der eine Bowlingbahn betreibt und der kannte das Problem des Fachkräftemangels gar nicht, weil er meinte, wenn eine studierende Person bei ihm das Unternehmen verlässt, dann kommen meistens 2-3 andere BewerberInnen, die sich auf die Stelle bewerben, weil die so gut nach außen von diesem Unternehmen gesprochen haben, weil der auch aber wirklich auf Zack war und überlegt hat, wie ändern sich die Bedürfnisse meiner Leute, die ich brauche? Wie muss ich mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, ein Begehren schaffen, dass die Leute bei mir arbeiten wollen? Und das fand ich halt so super spannend, dass es auch immer wieder Beispiele gibt von Unternehmen oder Betrieben, die überhaupt gar kein Problem mit Fachkräftemangel haben.
Dazu eine ganz aktuelle Situation. Ich hab bei der Deutschen Post in der Schlange gestanden und die Postfrau unterhielt sich mit der Kundin vor sich und meinte auch so, ja, diese Arbeit will keiner mehr machen. Die jungen Leute, die wollen alle nicht mehr früh aufstehen, die wollen alle 8 Stunden schlafen und freitags arbeiten sie gar nicht, weil da gehen die Studenten oder die Studierenden immer aus. Und ich stand da und dachte mir so, ja, kenne ich das Gejammer? Und dann dachte ich mir so, aber das sind halt die Bedürfnisse. Wenn du von Montag bis Freitag vielleicht eine volle Uniwoche hast und nebenbei vielleicht früh um 4 in der Post gearbeitet hast, dann willst du vielleicht auch irgendwie Freitagabend ein Bier trinken. Und ich verstehe natürlich auch, dass auf der Post gearbeitet werden muss, aber man muss halt vielleicht einfach aufhören, auch so abfällig über die nächste Generation zu reden, weil ich glaube, dass wenn man so redet und wenn man so denkt, egal ob über die nächste Generation oder über seine Mitarbeitenden, die merken das. Und wenn die Mitarbeitenden das merken, dann sind die frustriert und dann stehen die erst recht nicht früh um 4 auf. Wenn du aber eine gewisse Wertschätzung dem gegenüberbringst, was vielleicht auch das Leben neben dem Job noch bedeutet, und darauf eingehst, auf die Bedürfnisse, auf die privaten Bedürfnisse auch und schaust, wie du das Leben und den Beruf unter einen Hut bringst, dann hast du eventuell die Chance, dass der Student, die Studentin auch freitags mal eine Schicht übernimmt, weil du nett gewesen bist.
Ja, das stimmt. Also natürlich, es geht immer darum, auch ein Stück weit die Bedürfnisse der Generation zu erkennen. Aber ich bin davon überzeugt, Generationskonflikt gab schon immer und wird es noch immer geben. Die Boomer haben über die Millennials gemotzt, wer kam denn nach? Also quasi jede Generation hat über die nachfolgende Generation gemotzt, die sind faul, die wollen nicht mehr.
Die Jugend heutzutage.
Bitte?
Die Jugend heutzutage.
Die Jugend von heutzutage, genau. Und das, ich glaube, das gibt's in jeder Generation. Und das hat jetzt nichts mit der Generation Z zu tun, was es gerade irgendwie, was gerade Gefühl der Mülleimer der Gesellschaft ist, die faule Generation, was ich persönlich überhaupt nicht so sehe, weil ich finde, in jeder Generation, oder in Generationen finde ich auch immer so ein blödes Wort, also bei jedem, es gibt halt immer solche und solche Menschen, ne? Die einen wollen arbeiten oder wollen nicht arbeiten, egal ob du jetzt 20, 30, 40 oder 60 bist. Ich glaube, da spielt es alle keine Rolle. Das ist einfach eine Einstellungssache und in jeder Generation gibt es einfach solche und solche Menschen. Nichtsdestotrotz muss man halt trotzdem auch sehen, und da spreche ich jetzt nicht ganzheitlich für die Generation, man muss sein Team sehen. Man muss sehen, was möchte sein Team. Und ich finde, das ist eher der Key Point, dass man sich auf sein Team einlässt und die Bedürfnisse seines Teams erkennt. Oder wenn man Bewerbungsgespräche führt, passt dieser Mensch in mein Team oder nicht? Und sich nicht über eine ganze Generation da irgendwie lustig macht oder sich über eine ganze Generation irgendwie beschwert. Das, also finde ich total fehl am Platz.
Ich finde, du hast gerade was Schönes gesagt, wenn sich jemand im Team bewirbt, da ist mir eine Sache eingefallen. Also nur weil wir Personalmangel haben in unserer Branche, sollten wir vielleicht trotzdem schauen, dass wir nicht jede Person einstellen, nur weil sie gerade auslaufen kann und vielleicht auch in ihrem Leben schon mal 3 Teller getragen hat und noch dazu auch ganz nett ist. Ich finde, wenn man ein gut funktionierendes Team aufbauen möchte, was auch langfristig gut zusammenarbeitet, dann sollte man sich eventuell auch einmal gegen eine Person entscheiden und vielleicht nochmal 2 Wochen länger mit einem kleineren Team arbeiten und sich auch die Zeit und die Geduld und die Energie nehmen, auf die richtige Person zu warten, weil ich glaube, das zeichnet, das zahlt sich am Ende des Tages oder in der Gastronomie am Ende des Abends aus, dass man einfach wirklich lange und gut zusammenarbeiten kann.
Ich habe tatsächlich sogar noch, also ich finde nicht eine Theorie, aber eine Feststellung zu dem Thema, ich beschwere mich über die nächste Generation, was du auch, Benni, gesagt hast. Am Ende finde ich, ist ja die Generation, die nach einer Generation kommt, so wie ich lerne ja aus den Fehlern oder aus den Erfahrungen der Vorgeneration. Und ich finde, also ist jetzt meine persönliche Meinung, die Generation vor uns braucht sich ja nicht über uns beschweren, weil wir versuchen es ja besser zu machen. Also jetzt gar nicht zu unserem Thema heute im Podcast, aber jetzt, wenn ich mich als Vater betrachte, ich weiß zum Beispiel, mein Vater war halt, weil er mir natürlich viele Dinge ermöglichen möchte, ich verstehe das, aber halt sehr wenig zu Hause. Und ich wiederum jetzt als nächste Generation Vater möchte ein bisschen mehr für meinen Sohn da sein und versuche da auch Arbeit und Privatleben so zu gestalten, dass ich auch für meinen Sohn da bin, weil ich das auch gelernt habe. Ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt hier reinpasst, aber ich glaube, das können ganz gut viele Leute nachvollziehen. Und ich arbeite super gerne auch, aber ich möchte auch nur für meinen Sohn da sein. Und ich lerne da aus der vorherigen Generation. Das sind bei anderen Themen auch so, wenn man diesen Betrieb sieht. Ich habe meinen Vater, der oder meine Mutter, die 14, 15, 16 Stunden in dem gastronomischen Betrieb arbeiten, vielleicht auch nicht für uns da waren und ich soll jetzt den Laden übernehmen, dann passiert ja da automatisch eine gewisse Zeitenwende, weil ich sage, ich möchte das vielleicht anders machen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, das effizienter zu gestalten mit digitalen Tools. Ich will nicht abends noch wie mein Vater oder Mutter einen Dienstplan schreiben, sondern das kann in 2 Stunden, sondern ich mache das in 15 Minuten und habe Zeit für meine Kinder. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, da passt sich das ja automatisch an. Das ist ja das Ergebnis der irgendwie der Generation davor.
Aber das ist eigentlich auch ein ganz spannender Punkt, was du sagst, weil du sagst ja, du möchtest es besser machen wie die Generation davor. Also ich nehme jetzt mal das Thema, Erziehung, sondern grundsätzlich, man sagt, man möchte es besser machen. Aber vielleicht ist besser machen ja gar nicht das Richtige, weil man dadurch ja seinen suggeriert, Vorgänger ja, sozusagen recht, oder der Vorgängergeneration halt auf den Schlips tritt und entsprechend, glaube genauso kommen auch die Konflikte zustande, weil man möchte es ja vermeintlich besser machen oder anders, indem man ja dann auch die ganzen Prozesse oder alles, was davor war, hinterfragt, was ja per se gut ist, aber auf der anderen Seite gibt es dadurch noch Konflikte, weil der Vorgänger sagt dann natürlich, okay, aber ich habe das genau 20 Jahre so gemacht, wieso soll das alles schlecht sein? Es hat auch alles funktioniert und ich habe ja den Weg geebnet, wieso soll das alles schlecht sein? Und das sind bestimmt auch wieder ganz, das ist genau der Zündstoff, warum es immer diese Generationsdiskussionen Generationsprobleme gibt, glaube ich, irgendwo ein Stück weit.
Ich glaube auch, ja, es mit den Fronten, wie du es, glaube ich, gerade genannt hast, es stimmt. Ich glaube, nicht alles, was früher war, ist schlecht und nicht alles, was neu ist, ist immer besser. Ich glaube, es ist irgendwie ein Mischmasch dazwischen. Ich glaube, es ist halt gerade jetzt halt irgendwie in den aktuellen Generationen so, dass es halt wahrscheinlich einfach ein paar Punkte trifft, die sehr tiefgreifend, also gar nicht mehr emotional, aber tiefgreifend sind, weil das Arbeitsleben sich ja ändert. Und das ist ja das, wo die meisten ja quasi den größten Teil ihres Lebens verbringen. Ich arbeite normal 8 Stunden in der Gastronomie, 10, 12, 14 Stunden, um meinen Unterhalt zu verdienen. Und das wird halt eben in Frage gestellt, weil das eben dann, das ist nicht so, ich überlege, ob ich jetzt keinen Kampfsport mehr mache, sondern Schwimmen mache. Das ist 1 Stunde oder 2 Stunden in der Woche. Das ist ja nicht so tiefgreifend wie, ich verbringe da fast die ganze Zeit meines Tages damit. Ich glaube, dass deswegen das auch so ein bisschen emotional aufgeladen ist, weil es halt so tief geht.
Und ich glaube auch genau, was du gesagt hast, das Thema Nein sagen. Ich glaube, das ist, habe ich halt so ein ganz, ganz großes Thema, zu lernen, auch Nein zu sagen. Auch gerade in der heutigen Zeit, wo man auch neue Arbeitsmodelle entwickelt, aufgrund von Situationen, Personalmangel etc. Und dann sind junge Menschen da, die quasi noch sich das Ding rausnehmen, Nein zu sagen. Ich glaube, da geht einfach bei vielen auch so die Hutschnur hoch, wo sie sagen, wie kannst du Nein sagen? Wir haben uns früher auf gut Deutsch den Hintermund gearbeitet und jetzt haben wir noch weniger Personal und du sagst einfach Nein, du willst nach 8 Stunden nach Hause. Ich glaube, das sind so ein bisschen auch ist die Spielwiese für Konflikte auch ein Stück weit. Ne? Und aber auch das Thema Nein sagen, finde ich, ist auch wichtig, weil wir sind eine andere Generation, wir sind alle ungefähr im gleichen Alter und wir haben es alle auch mittlerweile gelernt, Nein zu sagen. Und ich muss sagen, mittlerweile, es fühlt sich auch gut an, Nein zu sagen.
Was ich mich frage, ist, warum die Gastronomie die Branche ist, in der man Arbeitszeiten so schwer einfach einhalten kann. Also wenn ein Restaurant Öffnungszeiten hat, dann finde ich, kann das Restaurant auch zu den Öffnungszeiten aufmachen und wieder zumachen. Das heißt, warum lernen nicht auch die Betreiber vom Restaurant, sich an solche Dinge vielleicht zu halten oder zu orientieren, einfach zu sagen, das Restaurant hat bis 22 Uhr Küche und bis 23 Uhr geöffnet. Das heißt, um elf fange ich an, den Gästen die Rechnung zu legen. Und wenn sich dann ein Gast beschwert, dann kann er sich beschweren. Aber ich war vor 2 Wochen im IKEA und da wurde um 7:45 eine Durchsage gemacht, dass der Markt in 15 Minuten schließt und dass man darum bittet, dass sich alle an die Kasse bewegen. Da hat keiner in diesem gesamten IKEA sich über irgendwas beschwert, sondern alle sind ganz brav zur Kasse gelaufen und haben bezahlt und um 20 Uhr wurden am Hotdog-Stand die Rollläden runtergefahren. Und ich frage mich, warum sowas im Restaurant nicht funktioniert, weil ich glaube, auch das ist einer der Schritte, wie man es schaffen kann, eine Arbeitszeit auch einzuhalten. Ganz oft passiert es auch, dass meine Eltern sich darüber beschweren, dass sie ins Museum gehen und das Museumscafé, ja, da steht schon die Dame und macht schon die Kaffeemaschine an und das Kuchenbuffet ist auch schon vielleicht aufgebaut. Und meine Mama versteht nicht, warum sie vor um 10 da noch nicht einen Kaffee bekommen kann. Die Kaffeemaschine sei ja schon an. Und dann denke ich mir halt auch, bitte versteh doch, das Kaffee macht um 10 auf und die Kaffeemaschine fährt erst noch hoch und die Dame hat vielleicht auch noch andere Sachen zu tun, nämlich, keine Ahnung, die Schlagsahne in den Kühlschrank stellen. Das sind halt alles so Dinge, wo Menschen, die die Gastronomie besuchen, kein Verständnis dafür haben. Wie oft ist mir das passiert, dass Leute um 18 Uhr im Restaurant anrufen und ich sage so, können Sie bitte zu einer anderen Zeit anrufen, wir sind mitten im Service. Ja, aber Sie machen ja erst 18 Uhr auf und dann denke ich mir so, ja, aber was glaubst du denn, wer das Essen kocht, wer den Tisch eindeckt? Deswegen auch da einen Appell an alle Menschen, die ein Restaurant betreiben, schreibe deine Erreichbarkeiten auch mit auf die Homepage und nicht nur deine Öffnungszeiten, weil auch dann kannst du einen Service entlasten. Besprech deinen AB mit, wir sind im Service und wir rufen sie gerne zurück oder schreiben sie uns eine E-Mail. Auch das sind einfach Dinge, die helfen, also eine Kommunikation vom Gastgeber, von der Gastgeberin nach außen über Abläufe in einem Restaurant. Da muss jetzt nicht alles komplett erklärt werden, aber wann ist man erreichbar? Wann sperrt die Hütte auf? Wann sperrt die Hütte zu? Und um eine halbe Stunde bevor die Hütte zu sperrt, lege ich die Rechnung, damit meine Mitarbeitenden nach 8 oder 9 Stunden nach Hause gehen können.
Was könnt ihr mir zum Thema Jugendförderung in der Gastronomie erzählen?
Wenn ich heutzutage noch in der Ausbildung, in der Berufsschule lerne, wie ich ein Reservierungsbuch physisch quasi reinschreiben muss, dann ist das der falsche Weg, weil die Jugend wächst, also die wächst ja schon digital auf. Und das, was ich quasi im Privatleben habe, viele haben schon super jung, kann man drüber denken, man will ein Handy oder man ist halt digital über Smart TV, über Spielekonsolen, was auch immer. Und da passiert die Welt einfach so, wie sie aktuell ist. Und in der Ausbildung ist es aber noch so viele Jahrzehnte zurück. Da kann überhaupt keine Attraktivität entstehen, finde ich, wenn man sagt so, weil die neue Generation denkt, warum kann man das nicht digital machen? Und in der Berufsschule lerne ich halt eben fast schon antik vielleicht auch, sag ich mal, irgendwelche Methodiken kennen. Und das matcht, das kann ja gar nicht matchen. Deswegen ist es da auch gerade, was das Thema Jugendförderung angeht, da muss man auch in die Berufsschulen reingehen und sagen, Leute, ihr müsst die Ausbildung auch ändern. Ihr müsst überlegen, welche Möglichkeiten gibt es heutzutage, ein Reservierungsbuch zu haben. Ich kann das über vielleicht über manche Kassen oder über wirklich Reservierungssysteme machen. Welche Auswirkungen hat das auf den Betriebsalltag? Wie kann ich damit umgehen? Oder beim Thema Personal, welche Möglichkeiten gibt es da? Oder bei dem Thema Warenwirtschaft, welche Möglichkeiten gibt es da, da einfach nachzuziehen? Und ich glaube, da ist so eine krasse Diskrepanz zwischen Lehrstoff und tatsächlich, was in der Realität passiert. Aber ich will da gar nicht so philosophisch reingehen, weil das ist überall so in der Bildung. Aber ich finde halt, in der Berufsschule ist man halt dynamischer als vielleicht auf einer staatlichen Schule, da was zu ändern. Und da muss einfach ein bisschen viel, viel mehr kommen, um eine gewisse Attraktivität auch zu schaffen.
Ich finde, man kann den jungen Menschen ja auch einfach nutzen mit seinem Interesse für digitale Tools, um das eventuell auch im Unternehmen, im Lehrbetrieb einzurichten, einzuführen, natürlich mit einer guten Anweisung und man sollte da mit dem richtigen Tool zusammenarbeiten, dass der Auszubildende vielleicht auch nicht alleine gelassen wird. Aber wenn der alte Wirt dafür keine Kapazitäten mehr hat, dann kann man doch einfach den jungen Menschen, der nachkommt, genau diese Aufgabe geben. Also genau wie man einem jungen Menschen, der nachkommt, ja auch einfach den Social-Media-Beauftragten von einem Unternehmen machen kann, weil der oder diejenige da Lust drauf hat. Also ich finde, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man auch gerade bei allen Menschen, aber vor allem auch bei den jungen Menschen, die nachkommen, einfach auch danach schauen muss, wo sind deren Stärken, wo sind deren Interessen. Also warum muss man jemanden immer den Weinservice machen lassen, der eigentlich überhaupt keinen Wein trinkt und sich dafür überhaupt gar nicht interessiert. Aber die Person kann vielleicht wie gesagt, richtig gut mit Social Media umgehen. Und dann finde ich, sollte man da die richtigen Aufgaben für die richtigen Personen finden, um sie zu begeistern und zu motivieren und ja, zu wertschätzen.
Genau. Und auf der anderen Seite sogar noch vielleicht zwei Schritte weiter vorne ansetzen. Also nicht nur die jungen Menschen zu fördern, die schon im Betrieb sind, sondern prinzipiell junge Menschen zu motivieren, in die Branche zu kommen. Weil ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Aufgabe für die ganze Branche. Wie motiviere ich junge Menschen, Schulabgänger, eine Ausbildung in der Gastronomie oder im Gastgewerbe zu machen? Vielleicht muss es nicht mal eine Ausbildung sein. Also man kann ja auch als Quereinsteiger super easy in die Gastronomie kommen. Aber grundsätzlich geht es darum, wie motiviere ich die jungen Menschen, also sprich einen 16-, 17-, 18-jährigen Menschen, in die Branche zu gehen und auch drin zu bleiben. Ne? Und da fangen wir an, was du gesagt hast, Alex. Die Lerninhalte in der Berufsschule, die sind halt meiner Meinung nach alles andere als aktuell. Also ich habe vor kurzem ein aktuelles Buch angeguckt, was in der Buchschule, was man einfach als junger Azubi in der Buchschule hat, ein Lehrbuch. Und das war inhaltlich wie optisch fast das gleiche Buch, wie ich vor 20 Jahren hatte. Natürlich, das war ein bisschen aufgehübscht, aber inhaltlich, das war nicht so weit weg wie das, was vor 20 Jahren in diesem Buch drin gestanden hat. Und natürlich, digitale Tools sind unheimlich wichtig, ja, aber ich finde, auch da muss man vielleicht schon mal ansetzen, um überhaupt die jungen Menschen, sagen wir, hinterm Ofen hervorzuholen, um in der Branche anzufangen. Und auch zum Thema Social Media. Natürlich, wenn du, sagen wir, jemanden im Betrieb hast, jemand Junges, der sich um deinen Social Media Kanal kümmert, der dann auch gepflegt wird und auch ansprechende Postings hat, das motiviert natürlich auch wieder junge Menschen, vielleicht sich in deinem Betrieb zu bewerben. Also das hat ja nicht nur eine Außendarstellung für den Gast, sondern auch für potenzielle junge Menschen, die vielleicht sich in deinem Betrieb auch bewerben oder auch Bock haben, in deinem Betrieb zu arbeiten. Deswegen finde ich, unterschätzt noch viel zu viele gastronomische Unternehmer auch die Wirkung von den sozialen Medien, auch was Arbeitnehmer angeht. Und ich finde, da sollte man auch nochmal drüber nachdenken, wie man da als Unternehmer, als Betreiber ansetzen kann, um einfach auch die jungen Menschen zu motivieren.
Aber auch die Schulen und die LehrerInnen, die können jetzt sicherlich nicht von heute auf morgen irgendwas am Lehrplan ändern, weil auch dafür ist das System zu starr. Aber man kann als Schule sicherlich einfach auch schauen, was gibt es auf dem Markt. Also die Berufsschule in Berlin zum Beispiel ist auf uns mit Proud to Kellner zugekommen, weil sie neben dem normalen Unterricht am Nachmittag oder nach dem Unterricht Schulungen oder Workshops angeboten haben, hauptsächlich für Köche und Köchinnen, weil es da viel, viel einfacher ist, Themen zu finden, und sind auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir Ideen hätten, wie wir dieses Schulprogramm erweitern können mit Proud to Kellner, weil wir einfach das Know-how haben, die Kontakte vielleicht auch in die Gastronomie haben. Und tatsächlich ist das ein Programm gewesen, was ganz gut angenommen wurde von den SchülerInnen am Ende des Tages. Also sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Benny hat einen Workshop gehalten über das Thema Gründen in der Gastronomie. Also dadurch einfach den Leuten eine Perspektive zu geben. Wir hatten aber auch Themen, wie man als junge Frau aus einem anderen Land in Berlin ankommt und in der Gastronomie Fuß fasst. Also Bini hat wirklich darüber erzählt, wie sie als junge Koreanerin, als Opernsängerin nach Berlin gekommen ist und dann am Ende ein eigenes Restaurant geführt hat. Und das war total inspirierend, weil gerade an der Schule in Berlin sehr, sehr viele vietnamesische SchülerInnen auch sind. Wir haben einen echten Butler mit dem Proud-to-Kellner-Team, der was über Service erzählt hat. Und das war tatsächlich auch total inspirierend, weil so ein Butler hat natürlich auch noch sehr, sehr viel alte Tradition oder was wir als alte Schule bezeichnen würden. Aber Alex hat so eine ganz schöne Art dabei, das so zu kommunizieren, dass die Schüler nicht das Gefühl haben, dass das eingestaubt ist. Und das sind einfach schöne Möglichkeiten, wie wir versuchen, den Schulalltag zu ergänzen oder zu bereichern.
Genau, es ist auch grundsätzlich auch unsere Mission bei Proud to Kellner, den Nachwuchs zu motivieren, in die Branche zu kommen, ne? Und wie du schon sagst, wir nennen das intern immer als Azubi-Plus-Programm, hatten das jetzt letztes Jahr, im letzten Schuljahr pilotweise in Berlin an der Berufsschule, sind jetzt gerade dran, vielleicht auch in Frankfurt das zweite Projekt zu starten, das ist noch ein bisschen gerade in der Entstehungsphase, aber es schaut ganz gut aus, dass wir da vielleicht zum neuen Schuljahr in Frankfurt das Gleiche nochmal starten. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel auch in Berlin, was du noch gar nicht gesagt hast, was ich persönlich super spannend fand, so ein Panel-Talk organisiert. Das war quasi die Auftaktveranstaltung von dem Azubi-Plus-Programm. Da war die ganze Aula voll. Da waren, glaube ich, um die 250 Schüler und Schülerinnen. Es waren, ich weiß gar nicht mehr, 6 oder 7 Talk-Teilnehmer. Es war ein Hoteldirektor. Es war jemand, ein Azubi-Beauftragter von der IHK mit dabei. Es war auch jemand von der Schule mit dabei, also eine Lehrerin. Es war jemand auch dabei von der Deutschen Hotelakademie, also auch von weiterführenden Schulen für die Branche. Und das Thema war einfach, was gibt's für Perspektiven in der Gastronomie? Wir haben das über, glaube, 2 Stunden lang ging dieser Talk. Und es war total spannend, weil auch sich die Schüler und Schülerinnen teilweise mit eingebracht haben und Fragen gestellt haben, weil uns war einfach wichtig, mit diesem Talk den Schülern und Schülerinnen zu zeigen, die Ausbildung, weil es gibt auch unheimlich viele Schulabbrecher. Ich weiß nicht, in Berlin auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das allgemein ist, aber in Berlin gibt es ja viele Abbrecher, die während der Ausbildung abbrechen. Das war ein Stück weit auch unser Ziel, den Schülerinnen zu zeigen, macht eure Ausbildung fertig und auch danach, es gibt unheimlich viele Perspektiven. Ihr könnt in alle Himmelsrichtungen euch weiterentwickeln. Es ist nicht nur alles schwarz und weiß in der Gastronomie, es ist kunterbunt und total vielfältig. Man muss nur einfach wissen und verstehen. Und das war ein Stück weit auch mit diesem Talk unsere Mission. Aber grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, man muss einfach auch den Nachwuchs irgendwo ein Stück wieder auch motivieren und einfach zeigen, wie attraktiv und vielfältig die Branche ist.
Ja, ich glaube, das waren gelungene Abschlussworte. Deshalb werde ich jetzt einfach abmoderieren und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und zu Gast wart in diesem Podcast. Wenn du jetzt als Zuhörender dir denkst, Mensch, die Folge hat mir aber gut gefallen, dann bewerte uns gerne auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Wenn du eine starke Meinung zu einem Thema hast oder vielleicht selber mal Gast werden möchtest, dann schreib entweder in die Kommentare unter dem Podcast oder an marketing@i2n.de. Alle Informationen über unsere GästInnen findest du selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Außerdem ist dort das bezaubernde i2n Social Media. Und an dieser Stelle bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, bis bald.
Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich nochmal einer fragt.
Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
And so on.
Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir, hm?
Insights! Gott, Herr, nochmal.
Bitte? E2N Insights, der Podcast.